Stell dir vor, ein schöner Abend, du sitzt im Wohnzimmer, vielleicht mit einem Glas Wein oder wer möchte, auch mit einem Saft. Du genießt die Atmosphäre und von einem Moment zum anderen fällt das Licht aus. Du sitzt in totaler Finsternis, du kennst dein Wohnzimmer und trotzdem stößt du dir den Zeh, schüppst dein Glas Wein um, ärgerst dich. Was ist das Problem? Von einem Moment zum anderen kannst du eben nichts mehr sehen. Und dann kann man auch in der vertrauten Umgebung sein, das ist schwierig. Was kann man dann machen, wenn es dunkel ist? Du kannst laut schimpfen, du kannst rufen, mach einer das Licht an, wenn die Sicherung raus ist, nützt das nichts. Das Einzige, was gegen Dunkelheit hilft, ist, sich mühsam den Weg zu einer Taschenlampe suchen, wenn man weiß, wo die ist. Oder zu einem Streichholz, dass man eine Kerze anzünden kann. Und dann ändert sich alles. Ein kleines Licht und plötzlich kann man übersehen, wo es lang geht oder hat wenigstens eine gewisse Orientierung und findet vielleicht den Sicherungskasten und kann dann auch den richtigen Knopf drücken, dass das Licht wieder angeht, dass der Strom wieder da ist. Heute schauen wir uns so einen Text an, wo es wirklich um diese Konfrontation zwischen Licht und Finsternis geht und wie beide reagieren und wie sich das abspielt. Und diese Geschichte begegnet uns auf der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas. Wir haben vor 2 Wochen bei der Verabschiedung von Anna gehört, dass Paulus und Barnabas ausgesendet werden zu ihrer ersten Missionsreise und da haken wir heute ein. Da hieß es, der Heilige Geist führt sie los. Wohin führt sie der Heilige Geist? Interessanterweise auf die Insel, also nach Zypern. Warum nach Zypern? Weil von Zypern kamen Christen, die in Jerusalem zum Glauben gekommen sind. Die kamen nach Antiochia und haben in Antiochien die Gemeinde gegründet. Und jetzt gehen die zurück nach Zypern, weil da ja schon ein paar Christen leben, weil das ein guter Ausgangspunkt ist, um eine Missionsreise zu starten. Und dann fangen die so an, sie reisen nach Salamis. Und dann kommen sie nach Paphos. Und in Paphos, da stand der Tempel der Göttin Aphrodite. Und wenn man da reinging, das war so, wie man heute im Internet 6 in die Suchmaschine eingibt und dann die Bilder guckt. So ähnlich war das in dem Tempel von Paphos. Spurgeon hat einmal über diesen Tempel geschrieben, also von dem Kirchenvater Athanasius, nannte die Religion von der dort war, die Vergötzung der Lust. Weder Männer noch Frauen konnten den Tempel der Venus aufsuchen, ohne im Geist verunreinigt und im Charakter verdorben zu werden. Man hat dann Dinge gesehen, die wollte man damals wahrscheinlich nicht freiwillig sehen. So. Ausgerechnet in dieser Stadt entscheidet sich jetzt der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und wir lesen einmal den Text, den ihr hier mitlesen könnt. Apostelgeschichte 13, 4 bis 12. Da heißt es, der Heilige Geist schickte Barnabas und Saulus auf den Weg. Sie reisten nach Seleukia, von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Zypern weiter. In Salamis angekommen, verkündigten sie das Wort Gottes in den jüdischen Synagogen. Als Helfer hatten sie noch Johannes bei sich. Dann reisten sie über die ganze Insel bis nach Paphos. Bis dahin habe ich gerade erzählt, das war diese Stadt mit dem Tempel. Dort trafen sie einen Juden namens Bar-Jesus, einen Zauberer und falschen Propheten. Er gehörte zum Gefolge des römischen Statthalters Sergius Paulus, der ein verständiger Mann war. Der Statthalter hatte Barnabas und Saulus zu sich rufen lassen, um das Wort Gottes zu hören. Aber Bar-Jesus trat ihnen entgegen. Auf Griechisch nannte er sich Elimas, das bedeutet Zauberer. Er versuchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der römische Statthalter zum Glauben kam. Saulus, der auch Paulus heißt, nahm Elimas fest in den Blick. Erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er, du bist voll List und Tücke, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit. Willst du nicht endlich aufhören, die klaren Anweisungen des Herrn zu verdrehen? Du wirst schon sehen, der Herr wird dich bestrafen, du wirst blind sein, eine Zeit lang die Sonne nicht mehr sehen. Sofort wurde Elimas in tiefste Dunkelheit gehüllt. Er tappte umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der römische Statthalter sah, was geschehen war, kam er zum Glauben. Er war tief beeindruckt, wie mächtig die Lehre des Herrn war. Also so Man könnte sagen, pointiert begegnen uns hier die Vertreter der verschiedenen Seiten. Wir fangen mal an mit dem Mann, der im Dienst der Finsternis hier beschrieben wird. In der Geschichte hat er zwei Namen, also so wie er wirklich heißt und so wie er sich nennt. Und beide Geschichten zusammen erzählen seine Geschichte. Sein erster Name heißt Bar-Jesus. Überraschenderweise heißt dieser Name übersetzt Sohn des Retters. Der hat einen frommen Namen. Also er hat jüdische Eltern gehabt, die ihm diesen Namen gegeben haben. Vielleicht haben die Eltern gedacht, aus unserem Sohn mal was Tolles werden. Sie haben ihm den Namen gegeben, Sohn des Retters. Schöner kann man nicht heißen eigentlich, oder? Also ist doch eine tolle Bedeutung, wenn ein Kind so heißt. Und dann hat er einen zweiten Namen, den er sich selber gegeben hat, Elimas, das heißt Zauberer. Also er gibt sich den Namen dessen, was er ist. Er lebt als Zauberer, er ist ein weiser Mann, er beansprucht übersinnliche Einsicht und er betreibt magische Praktiken. Und für einen Juden ist das schwierig, denn es gibt eine Anweisung im Alten Testament in 5. Mose 18, die gilt für alle Juden. Da heißt es, niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Davon lebt dieser Elimas als Jude, Magie zu betreiben, als Berater des Prokonsuls, der auch Paulus heißt, aber Sergius Paulus. Elimas ist also kein Atheist, der ist religiös. Und darin liegt eigentlich schon die erste wichtige Wahrheit, finde ich. Wenn Menschen für die Finsternis unterwegs sind, tragen die selten Schild um den Hals, auf dem steht Finsternis. Mein Boss ist Satan oder ähnliches. Gibt es auch Leute, die das tun. Aber normalerweise ist das nicht so offensichtlich. Satan erscheint selten mit Hörnern. Im Gegenteil, in der Bibel kann man mal lesen, im 2. Korintherbrief, der Satan selbst tarnt sich als ein Engel des Lichts. Der Widersacher Gottes liebt es, Fälschungen herzustellen, Wahrheit mit Irrtum zu verbinden. Wenn wir Geldscheine fälschen würden, geht es ja darum, Geldscheine möglichst echt zu machen. Niemand, der bei Verstand ist, fälscht 3-Euro-Scheine, weil dann jedem auffällt, das stimmt nicht. Die können so gut sein, wie sie wollen, aber wir wissen, es gibt keine. Man versucht dann 10-Euro-Scheine oder 20-Euro-Scheine zu fälschen und die sollen möglichst gut aussehen, damit man es nicht merkt. Genau sowas macht der Widersacher Gottes. Der tarnt sich mit Dingen, die täuschend echt wirken und trotzdem an Jesus vorbeigehen. Das ist so irgendwie am Rande. Es klingt verlockend, es klingt manchmal sogar fromm oder interessant und trotzdem führt es an Christus vorbei. Na, wenn wir heute so ein Thema haben, könnte man denken, ja gut, das war Antike, das hat mit uns heute gar nichts mehr zu tun. Das Gegenteil ist wahr. Also allein in Deutschland schätzen Trendforscher den Umsatz der Esoterikbranche, Okkultismus, auf 20 Milliarden Euro im Jahr. Astrologie-Videos erreichen Milliarden von Aufrufen. Es gibt von TikTok einen bestimmten Hashtag WitchTok, der hat allein über 60 Milliarden Aufrufe im Jahr. Das ist wirklich eine riesige Menge. Was zeigt uns das? Es zeigt uns was von Anfang der Welt bis heute gleich geblieben. Der Mensch ist immer ein anbetendes Wesen. Der sucht etwas, was ihm Sinn verleihen kann. Wenn es nicht Gott ist, suchen wir uns was anderes. Die Frage ist nicht, ob der Mensch anbetet, sondern was er anbetet. Früher war es vielleicht die Aphrodite in Paphos. Heute ist es manchmal der Kosmos, mit dem wir im Einklang leben wollen, das eigene innere Selbst, um dem sich alles drehen muss oder irgendein esoterisches, okkultes Geheimwissen. Wenn du das weißt, alle anderen wissen nicht, das musst du wissen, so wird dann oft geworben. Wenn du das weißt, dann bist du drin. Jetzt kann man als Christ sagen, alles Mist, das wäre zu einfach. Anstatt den Menschen jetzt zu sagen, ihr seid alle auf dem Irrweg, sicher ist es auch nicht gut, wenn man sich mit den Dingen begibt. Man sollte das ernst nehmen, dass Menschen so auf der Suche sind. John Stott, ein englischer Theologe, hat das einmal formuliert und uns den Schuh zurückgegeben. Der hat einmal geschrieben, wir sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein. Sagt er, aber wir neigen dazu, die moralischen Entartungen der nichtchristlichen Welt zu bejammern. Also zu sagen, warum sind so viele Leute so dumm und machen sowas? Wir heben die Hände in selbstgerechtem Entsetzen, weil die Welt zugrunde geht. Und jetzt sagt er, ich möchte den Spieß umdrehen und fragen, wessen Schuld ist es, wenn die Gesellschaft mehr und mehr verdirbt? Wenn das Fleisch verdirbt, hat es keinen Sinn, das Fleisch dafür anzuklagen. Das passiert eben, wenn Bakterien sich überlassen bleiben und sich vermehren. Die eigentliche Frage ist, wo ist das Salz? Und wenn es im Haus dunkel ist, hat es keinen Sinn, die Nacht dafür verantwortlich zu machen. Es wird eben dunkel, wenn die Sonne untergeht. Die Frage ist, wo ist das Licht? Wenn die Gesellschaft verdirbt, hat es keinen Sinn, die Gesellschaft anzuklagen. Die Frage ist, wo ist die Gemeinde? Und das fand ich schön, dass er das uns zurückgibt. Du und ich, wir sollen unsere Rolle als Brief Christi in der Welt bewusst sein. Wir sollen so leben wollen, dass Menschen auch uns fragen und von uns hören wollen, dass wir ihnen was von Jesus erzählen und sagen, du, ich brauche keine Tarotkarten, ich glaube an Jesus und mein Leben ist sicher. Ich habe keine Angst, ich bin geborgen. Das wäre schön, wenn das so wäre, wenn wir unsere Rolle wahrnehmen. Jetzt gehen wir zurück zu Elimas. Der lebte in der Zeit, da gab es wie heute die Maxime, leben und leben lassen, du kannst glauben, was du möchtest, solange du den Kaiser in Rom mit in dein Glaubenssystem einbaust, dann ist alles in Ordnung. Also Synkretismus, Religionsvermischung war an der Tagesordnung, das war nichts Ungewöhnliches. Nur eines war damals verpönt, genauso wie heute, wenn jemand auftritt und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn jemand mit so einem Alleinvertretungsanspruch auftritt, dann haben die Leute das gleich gesagt, was du und ich heute hören. Wenn wir sagen, Jesus ist der Weg, dann sagen Menschen, warum bist du so ablehnend gegenüber anderen spirituellen Erfahrungen? Oder man hört auch in anderen Religionen und der Esoterik gibt es Weisheit und Erkenntnis. Und dann manche sagen, den Menschen im Westen wird es besser gehen, wenn wir von den Menschen im Osten etwas von ihrer Religiosität lernen würden, wenn wir diese Schätze nützen würden. Was soll man als Christ tun, wenn Menschen einem so begegnen? Ich möchte euch Mut machen, an dem festzuhalten, was Christen im Dritten Reich in der Barmer Erklärung erklärt haben. Da geht es um einen anderen Zusammenhang, ne, als Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Aber darin findet sich etwas, was uns heute helfen kann. Da schreiben nämlich in der Barmer Erklärung im ersten Artikel, der ersten These, wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung annehmen. Die Christen damals haben gesagt, und ich glaube, das ist für uns auch wichtig, nicht über Gottes Wort hinaus. Der Elimas macht das nicht, der ist eben ganz Kind seiner Zeit. Da lässt sich ja vieles miteinander verbinden. Der ist gar nicht dagegen, als Paulus und Barnabas nach Paphos kommen. Er wird erst biestig, als der Saulus, der Pergius, Sergius Paulus Interesse zeigt. Da liest man plötzlich in Apostelgeschichte 13, Vers 8, da widerstand ihm der Zauberer Elimas. Der versucht ganz bewusst, seinen Herrn, den Sergius Paulus, vom Glauben abzuhalten. Warum macht er das? Er hat zwei Gründe. Der erste Grund ist das, was so im Hintergrund geschieht. Der Widersacher möchte Gottes Werk boykottieren. Finsternis reagiert dann am heftigsten, wenn Menschen sich beginnen zu öffnen für Jesus, für Gottes Wort. Dann wird plötzlich der Widersacher aktiv, weil er nicht möchte, dass Menschen Jesus kennenlernen, zum Glauben finden. Wenn Gott eine neue Gesellschaft erschaffen möchte, wird der Teufel sein Möglichstes tun, um das zu verhindern. Der Teufel heißt nicht umsonst Diabolos, Durcheinanderbringer, Lügner von Anfang an. Der wird versuchen, Menschen zu verführen. Martin Luther hat in seinen Tischreden, vermutlich Martin Luther, gesagt, wo Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle daneben, weil er nicht zufrieden sein kann, wenn Menschen sich Jesus öffnen. Also das ist der geistige Grund. Und jetzt gibt es einen ganz materiellen Grund, der zweite. Der Elimas möchte seine Vorteile nicht verlieren. Der ist Hofzauberer bei dem mächtigsten Mann in der ganzen Region, ne, und er lebt sozusagen von diesem einen Kunden, der ihm sicher noch andere Kunden gebracht hat. Aber wenn jetzt der Sergius Paulus plötzlich an Jesus glaubt, dann ist sein Einkommen weg. Dann braucht er keinen Zauberer mehr. Und deshalb, hinter geistlichen Dingen stecken oft ganz menschliche, Interessen. So hier auch. Das Paradoxe an diesem Mann ist, der heißt ja der Sohn der Rettung und der macht es sich jetzt zur Aufgabe, die Wahrheit zu verhindern. Na, eigentlich schräg. Er handelt anders, als er heißt. Wenn wir den ersten Gedanken zu Ende bringen, das sollten wir im Sinn behalten, finde ich. Die Angebote unserer Zeit sollen wir immer an Gottes Wort prüfen, nicht über Gottes Wort hinaus. Und wir sollten jetzt nicht über Menschen, die sich damit beschäftigen, über die schimpfen, sondern ihnen vielmehr von Jesus erzählen und sagen, warum wir das nicht brauchen, weil Jesus Hoffnung hat und ich nicht die Zukunft wissen muss. Ich weiß, meine Zukunft liegt in Gottes Hand, besser kann sie gar nicht sein. Ne? Dass ich ihnen das mitgebe und meiner Rolle als Zeuge Jesu gerechter werde. Wenn du mitbekommst, dass jemand im Studium, in der Klasse, in der Firma immer wieder das Horoskop liest und dir das schmackhaft machen möchte, die haben ja auch ein Sendungsbewusstsein, dann darf man gerne antworten, du, das habe ich gar nicht nötig, weil in Jesus bin ich zufrieden, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Wäre doch mal schön, wenn du dich damit beschäftigst. Man kann es ja auch umdrehen. Das Zweite, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Vertreter des Lichts. Da werden Saulus und Barnabas geschildert. Und dann heißt es hier, wenn du einmal klickst, erfüllt vom Heiligen Geist. Die fangen an, in Paphos das Evangelium zu hören. Der Prokonsul hört das und sagt, das klingt nach einer guten Nachricht. Das möchte ich auch hören. Er lässt sie zu sich rufen. Und was machen Paulus und Barnabas? Sie berichten von dem, was Jesus für sie ist. Sie sagen, Jesus ist unser Retter, der hat unser Leben neu gemacht. Sie reden von Christus, dem Gekreuzigten. Das wird Paulus immer wieder betonen. Seine Botschaft ist Christus am Kreuz. Und was macht der Heilige Geist? Er tut das, was der Heilige Geist immer tut. Der Heilige Geist ist wie der Finger von dem Johannes auf dem Bild, der auf Jesus zeigt. Der Heilige Geist zeigt immer auf Jesus, immer zum Kreuz und sagt, da schaut hin, da, Jesus, nicht da, da schau hin, auf Jesus. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Er macht im Prinzip fast nichts anderes, als immer auf Jesus zu zeigen. Oder im Johannes 16 heißt es, er, also der Heilige Geist, wird mich, Jesus, verherrlichen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Natürlich lebt er auch in uns, aber er zeigt immer auf Jesus, sagt, schaut auf den. Schau nicht auf die Zauberer, schau nicht auf den Reichtum, schau nicht auf das, was dir vorgegaukelt wird. Schau auf den, der dein Leben ändern kann. Das ist so die Anfrage an mich. Was spricht denn aus meinem Leben? Was spricht aus dem Leben unserer Gottesdienste? Ist Christus wirklich die Mitte unserer Gottesdienste? Ich hoffe ja. Also wir geben uns Mühe, aber Mühe allein reicht nicht. Wir wünschen uns, dass der Heilige Geist unsere Gottesdienste gebraucht und auch immer auf Jesus hinweist. Die Frage an dich ist, ist Christus die Mitte deines Lebens? Dietrich Bonhoeffer hat uns einmal geschrieben, die Kirche ist Kirche nur, sofern sie Christus bezeugt. Alles andere ist Selbstbetrug. Und ich finde, treffender kann man das nicht sagen. Und das tun Paulus und Barnabas. Die bezeugen ihren Herrn, die erzählen ihre Geschichte, was sie erlebt haben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, mit dem sie erfüllt sind. Und als Elimas dazwischen grätscht und sagt, langsam, mir schwimmen hier die Fälle weg, der Sergius Paulus darf nicht zum Glauben kommen und ihn widersteht und ihn Ärger machen will, da sagt Paulus einen sehr harten Satz, einen der härtesten Sätze im Neuen Testament. Er sagt zu diesem Mann, in Vers 10, du bist voll List und Tücke. Und dann sagt er, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit. Das klingt hart, es ist hart und es ist eine Umkehrung seines Namens. Wir erinnern uns, er heißt eigentlich Sohn der Rettung und Paulus sagt, du bist kein Sohn der Rettung, du bist ein Sohn des Teufels. Der der Sohn der Rettung sein sollte, wird jetzt so genannt. Warum reagiert Paulus hier so scharf? Darf man das? Darf man so scharf Menschen angreifen? Eins muss uns klar sein, die Härte des Paulus entspringt nicht dem Hass auf Elimas, der hasst den Menschen nicht, sondern die Härte des Paulus entspringt der Liebe zu dem Sergius Paulus. Denn dessen Seele steht ja auf dem Spiel, um den wird ja sozusagen gerungen. Weißt du, wenn jemand sich von Gott abwendet, weil er sagt, ich möchte mit Gott, mit Jesus nichts zu tun haben, ist das vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch hat die Freiheit, ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, wo das so ist. Jeder Mensch hat die Freiheit zu sagen, ich glaube, was ich glauben möchte, das ist ein wichtiges, unverzichtbares Grundrecht. Ne? Jeder darf das entscheiden. Aber wenn jemand anfängt, einen anderen wegzuziehen, der sich für unseren Glauben öffnet, da kann Paulus nicht einfach sagen, ja, mach, was du willst, weil es geht ja um diesen Mensch, der jetzt offen ist, der dabei ist, das Licht zu ergreifen und dann ist jemand, der will in den Abgrund reißen und dann kann Paulus nicht sagen, es soll eben geschehen, was geschieht, sondern er sagt, das kann ich nicht zulassen, darum reagiert er so hart. Ein Kommentator schreibt dazu, David Gutschick, wahre Liebe ist nicht nett zu den Wölfen, während sie die Schafe fressen. Wahre Liebe benennt die Gefahr, um die Suchenden zu schützen. Also nochmal, wenn Paulus so hart ist, das tut er nicht aus Wut oder gekränkten Stolz, sondern er tut es, weil ihm dieser andere Mensch so wichtig ist. Weil ihm der Heilige Geist klar macht, dieser Mensch, der will sich für Gott öffnen, bleibt dran. Und dann macht Paulus etwas, was uns manchmal schwerfällt, mir auf jeden Fall. Ich möchte immer Harmonie, ich bin sehr harmoniesüchtig. Ich kann es manchmal nicht aushalten. Ne? Aber hier sagt Paulus, manchmal muss man Finsternis Finsternis nennen. Und dann darf man nicht schweigen. Manchmal darf man nicht diplomatisch sein, manchmal muss man sagen, jetzt stopp, jetzt gefährdest du jemanden, der auf dem Weg zu Jesus ist und das ist nicht richtig. Bis heute ist es die Aufgabe der Gemeinde zu prüfen, Finsternis beim Namen zu nennen, im Heiligen Geist zu wirken und liebevoll die Wahrheit zu verkünden, das hat sich nicht geändert. Und nimm das mit, manchmal bedeutet Liebe nicht zu sagen, sondern manchmal bedeutet Liebe, in Wahrheit dem anderen auch mal was Hartes zu sagen, weil er dabei ist, jemand anderen zu schädigen. Es geht nicht darum, Menschen zu zerstören, sondern Menschen zu retten. Und dann kündigt Paulus dem Elimas Gericht an und sagt, du wirst blind sein, eine Zeit lang die Sonne nicht mehr sehen. Und genau das geschieht auch. Auch das könnte hart klingen, aber Paulus gibt ihm die gleiche Chance, die Gott Paulus gegeben hat. Denn auch Paulus ist blind geworden, als Christus ihm begegnet ist für eine gewisse Zeit. Und jetzt sagt Paulus, du hast die gleiche Chance wie ich. Du kannst nachdenken. Wenn man nichts sieht, hat man Zeit, vielleicht mehr in sich zu gehen, nachzudenken über das, was man getan hat. Wir sehen also zwei Männer, beide erfahren Blindheit, Dunkelheit und trotzdem gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen den beiden. Paulus, als er blind ist, erkennt, er war wirklich auf dem Irrweg. Paulus bekehrt sich. Er wird Christ. Der die Christen verfolgt hat, wird jetzt christlicher Missionar. Der Elimas, von dem steht nur, er stochert, geht so durch den Raum, sucht eine Hand, die ihn führen kann, aber er ändert sein Leben nicht. Bei ihm hört man nichts von Umkehr, von einem veränderten Herzen. Er bleibt hart. Und daran sieht man, zwei Leute erleben das Gleiche, aber regieren verschieden. Und das heißt auch, wenn wir manchmal Dunkelheit erleben oder andere Menschen, bedeutet das nicht, dass man deshalb gleich alles einsieht und sich ändert. Menschen sind sehr verschieden. Es ist immer die Antwort des Herzens, die den Unterschied macht. Die Frage, die dieser Text stellt hier für uns, ist nicht, hast du schon mal Dunkelheit erlebt? Jeder von uns wird Dunkelheit erleben, wo man manchmal nicht weiß, wie es weitergeht, wo es links oder rechts ist, weil man wirklich irritiert ist. Unter einem ist alles weggebrochen. Man ist so am Ende, dass man wie im Nebel stochert. Und dann ist die Frage an uns, wie gehe ich jetzt damit um? Bleibe ich alleine auf meinem Weg, wie der Elimas, oder kehre ich um zu Gott und sage, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich hänge mich an dich, mehr kann ich nicht tun. Ich möchte dir mitgeben, diese Woche dafür zu beten, wenn du weißt, du hast vielleicht ein schweres Gespräch vor dir. Manchmal hat man in so einer Woche, wo man jemand irgendwas klären muss. Bitte darum, dass du so wie Paulus und Barnabas mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und Gott dir Weisheit gibt, was du sagen musst. Und vielleicht sagt Gott dir auch, diesmal musst du mal Tacheles reden, du kannst nicht mal Ja und Amen sagen, du musst dem Menschen vielleicht auch mal die Wahrheit sagen, wie es ist. Bitte um Klarheit, die aus Liebe herauskommt und nicht aus Verletzung oder Rechthaberei. Der dritte und letzte Gedanke, jetzt kommt die dritte Person, um die gerungen wird, auf der Suche nach Licht. Also ich sage mal, Sergius Paulus, das ist die Überraschung der Geschichte, ne, der römische Statthalter, gebildet, einflussreich, politisch erfolgreich. Der mächtigste Mann im ganzen Umfeld, der römische Prokonsul, ist nur noch dem Senat und dem Kaiser unterstellt, als wirklich einer der mächtigsten Männer, die man damals begegnen konnte. Das war kein Mitläufer, kein naiver Mensch, sondern der konnte wahrscheinlich auch kritisch denken. Und genau dieser Mann hat über Jahre einen Zauberer an seiner Seite, weil er trotzdem an Dinge gekommen sind, mit denen er nicht zurechtkam, eine Lücke in seinem Herzen hatte, wo er nicht wusste, wie das weitergeht, der Hilfe suchte für sein Leben. Und dieser Mann, um den geht es. Und was man ihm nahelegen kann, oder ihm, der hat in seinem Herzen eine ehrliche Suche. Der ist nicht zufrieden mit seinem Leben. Er weiß, irgendwas gibt es noch. Sonst hält man sich kein Zauberer oder Esoteriker als Unterstützung. Der war irgendwo verunsichert, unklar. Aber der hat das gemerkt, was, und das, glaube ich, ist wahr, was alle Menschen merken, die sich mit Esoterik beschäftigen. Irgendwann werden sie merken, da ist keine Fülle, da ist keine Freiheit, da ist keine Freude, sondern ich werde nur noch mehr gebunden und enger. Eine Frau, Ines, die selber Esoterikerin war, die irgendwann zum Glauben kam, beschreibt einmal, alle Esoterik konnte mich nicht wirklich glücklich machen. Die Frage nach meiner Zukunft, alle damit verbundenen Ängste blieben. Am liebsten hätte ich mich gegen alles versichern lassen. Irgendwie litt ich unter Existenzängsten und der Befürchtung, alles in meinem Leben falsch zu machen. Und dann schreibt sie als Erkenntnis nach langer Zeit, ich bemerkte, dass alles von mir selbst abhing. Und das machte mir Angst, denn oft hatte ich nicht die Kraft dazu. Ich wollte getragen werden, aber von wem? Ich kreierte, wie so viele Menschen auch, mir selbst meinen eigenen Gott. Ich war der Schöpfer und Gott war das Erschaffene. Und dieser Gott sollte nun mir helfen? Mir fiel gar nicht auf, welche eine Ironie darin lag. Der Schöpfer, der eigentlich größer sein sollte als ich, bittet das Erschaffene um Hilfe, wie widersprüchlich. Nehmt die Sehnsucht in Menschen ernst, wenn Menschen sich auf die Suche machen. Und ich finde, das ist ein Trost für uns heute. Mitten in der säkularen, manchmal heidnischen, oft gottlosen, geistlich finsteren Welt, wie immer ihr sie beschreiben wollt, gibt es Sergius Paulusse. Es gibt Menschen, die Gott vorbereitet hat, Menschen, an denen Gott im Wirken ist, deren Herzen wirklich voller Sehnsucht ist, die manchmal nachts nicht schlafen können. Es gibt Menschen, die nachts unter Tränen einschlafen, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, die keine Hoffnung haben, die nicht wissen, was sie hält oder trägt. Und die sich manchmal fragen, gibt es nicht mehr? Wo ist die Wahrheit? Gibt es denn Wahrheit? Was ist, wenn das auch noch passiert? Wer hält mich dann? Was trägt mich dann? Lass dich nicht täuschen von der harten Fassade unserer Gesellschaft. Da ist eben vieles genau das, nur Fassade. Wenn man manchmal hinter die Köpfe der Menschen gucken könnte, wird man sehen, da ist oft viel Traurigkeit, manchmal auch viel Verzweiflung, hoffentlich auch viel Freude, aber das andere ist mit Sicherheit auch da. Und nehmen das mit, Gott hat Menschen vorbereitet, in Universitäten, in den Schulen, bei deinem Arbeitsplatz vielleicht, im Alltag, wo du ihn begegnest, auf der Straße. Gott hat manchmal wirklich Menschen so vorbereitet, dass sie nur darauf warten, dass ihnen vielleicht jemand wie Paulus und Barnabas etwas von Jesus berichtet. Wir lesen nochmal von dem Sergius Paulus, seine Sehnsucht, der Statthalter hatte Barnabas und Saulus zu sich rufen lassen, um das Wort Gottes zu hören. Also, obwohl er einen Zauberer an seiner Seite hatte, das hat ihn nicht befriedigt. Er hört, es gibt eine gute Nachricht, das will er hören. Es hat ein Herz, das nach Wahrheit fragt. Und am Ende in Vers 12 heißt es dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Jetzt darf man einen Fehler nicht machen. Was hat den Sergius Paulus zum Glauben gebracht? Sicher auch dieses Zeichen, dass der Zauberer blind war und nicht mehr sehen konnte. Aber dieses Zeichen war eben nur ein Zeichen. Was ihn zum Glauben gebracht hat, war der Inhalt der Botschaft, dass den Menschen ihm gesagt haben, du kannst gerettet werden, du musst nicht alles tun. Du kannst zu Jesus kommen, Jesus bietet dir das Leben an, kostenlos. Du musst nur sagen, Jesus, du darfst mein Retter sein. Das haben sie ihm gesagt und das öffnet letztlich sein Herz. Die Lehre des Herrn. Das ist auch für uns wichtig. Wir wünschen uns manchmal, wenn wir mit Menschen reden, jetzt wäre so schön ein Zeichen, dass irgendwas ganz Ungewöhnliches geschieht. Wünsche ich mir auch manchmal, wäre auch manchmal schön. Aber selbst die größten Zeichen müssen Menschen nicht überzeugen, dass Gott real ist. Frag mal Ärzte, die erleben, dass jemand gesund wird, spontan Remission erlebt, von einem Moment zum anderen plötzlich wieder alle ärztlichen Ratschläge gesund wird. Und dann sprechen Ärzte nicht von einem Wunder, die sagen eben, es ist spontan Remission, das kann passieren. Es ist auch leichter, als sagen zu müssen, es ist ein Wunder geschehen oder ähnlich. Ne? Man kann es manchmal nicht erklären. Ein Zeichen ist ein Zeichen. Und das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Das Zeichen ist die Tür, ne, die dem Sergius hilft, die Tür aufzumachen, dass er sieht, noch mehr sieht, was im Evangelium steckt. Aber es ist das Wort selbst, das ihn zum Glauben bringt. Ich kenne jetzt nicht jeden, der heute hier ist. Ich weiß nicht, wo du auf dem Weg mit Jesus bist, wo du dich einordnen würdest. Aber wenn du auf der Suche bist mit Jesus, dann nimm dieses wirklich mit. Die Tür, die Jesus zwischen uns und Jesus ist, von Jesus Seite ist die offen. Jesus sagt mal, siehe, ich stehe vor dir und klopfe an. Wer mir auftät, tut, zu dem werde ich hineingehen und das mit ihm feiern, das Mahl mit ihm halten. Die Einladung Jesu an jeden Menschen gilt heute wie damals, eine persönliche Beziehung mit Gott einzugehen, indem man Jesus einlädt und sagt, ja Herr, du darfst mein Herr sein. Ich möchte mit dir leben, so wie der Sergius Paulus sich entscheidet. Ich komme zum Schluss, wir fassen nochmal zusammen. Der Text spricht also von drei Gruppen, also einmal diesem Vertreter der Finsternis von Paulus und Barnabas und von dem Sergius Paulus. Und es redet von dieser Konfrontation und Licht, von Licht und Finsternis. Und Paulus, wenn man bei ihm anfängt, der erinnert uns daran, dass Finsternis sich manchmal tarnt und heftig reagiert, wenn sie angegriffen wird. Wir haben es gehört, weil es um das Eingemachte geht, was ihm Halt gibt. Paulus erinnert uns daran, dass manchmal die Finsternis auch Finsternis genannt werden muss, dass man sagen muss, das ist böse, das ist falsch, das ist nicht richtig. Wenn man dadurch von einem Menschen von einem retten kann, der vielleicht oder ihm helfen kann, der für Jesus offen ist. Nicht aus Hass, nehmt das mit, sondern immer aus Liebe zu denen, die zwischen den beiden Menschen stehen. Und wir haben gehört, eine Erfahrung von Dunkelheit entscheidet noch nicht, ob ein Mensch darauf reagiert. Paulus und Elimas reagieren sehr verschieden. Es braucht immer die Antwort des Herzens. Und der Sergius Paulus erinnert uns daran, dass es sich lohnt, ehrlich zu suchen. Der hat ja weitergesucht, trotz Zauberer. Auch in einer Umgebung voller falscher Stimmen hat er nicht aufgegeben. Und am Ende war es nicht das Spektakuläre, was ihn überzeugt hat, sondern diese Botschaft von Jesus. Es ist immer eine Entscheidung des Herzens, nimm das mit. Jesus lädt uns alle ein, dich und mich, mit ihm zu leben Und es braucht meine Entscheidung des Herzens. Ich habe meine Entscheidung des Herzens getroffen. Ich wünsche, dass du das auch tust, mit Jesus klar Schiff machst. Jesus auf jeden Fall lädt dich ein und sagt, öffne dein Herz für mich, ich komme gerne. Und das sage ich nicht, weil ich es sagen muss, sondern weil ich das aus voller Überzeugung glaube. Also was immer deine Rolle heute ist, das Wort, das damals in Paphos erklungen ist, erklingt auch noch heute. Und es hat genau die gleiche Kraft. Und eins darfst du wissen, die Finsternis hat nicht gewonnen, das Licht hat gewonnen. Die Geschichte ist schon lange entschieden. Mit diesem Vers aus Johannes 1, Vers 5 will ich schließen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Das kleinste bisschen Licht ändert alles. Amen. Wir beten. Herr, ich danke dir für diese Geschichte, die uns so herausfordert. Wir erleben das manchmal selber gar nicht, aber in unserer Gesellschaft ist so viel Suchen und Sehnsucht nach dem, was trägt und hält. Und viele Menschen suchen im Bereich der Esoterik andere woanders. Und wir wollen nicht hart darüber urteilen, so von oben herab, sondern Herr, du forderst uns heraus. Wir sollen Salz sein, wir sollen Licht sein, dazu hast du uns berufen, das ist unsere Aufgabe. Gib, dass wir dem nachkommen, dass wir Menschen von dir erzählen, dass wir eine Hoffnung haben, die trägt, die hält, dass du Licht bist. Du hast gesagt, du bist das Licht der Welt. Und gib, dass wir diesen Elimassen, diesen Vertretern der Finsternis, vielleicht manchmal auch einfach wehren, wenn wir und ihnen sagen, stopp jetzt, das ist nicht richtig, du bringst Menschen vom guten Weg ab. Auch das braucht es manchmal. Schenk uns Mut, wo Mut angebracht ist und Klarheit, wo wir Klarheit brauchen. Und ich danke dir für das Dritte, was wir gehört haben, dass es viele Sergius Paulusse, Männer und Frauen gibt in unserer Gesellschaft, die auf der Suche sind, die fragend sind. Und gib, dass sie mit uns, mit Menschen aus Kirchen, Gemeinden in Kontakt kommen, die ihnen dann gerne über die Hoffnung erzählen, die in uns ist. Dass wir Menschen auf dich hinweisen können und dass wir erleben, dass Menschen wie Sergius Paulus zum Glauben finden durch dein Wort. Und ich möchte dich auch bitten für jeden, der heute hier ist, du siehst, ob auch jemand mit sich ringt, ob er im Herzen vielleicht mit dir noch nicht klar ist und gar nicht weiß, ob das was für ihn ist. Herr, gib du den Menschen, die darüber nachdenken, den Mut, ganze Sache mit dir zu machen. Du lädst ein, du sagst, Herr, zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, ich will euch erneuern, frisch machen, das Leben auf eine neue Ebene stellen. Danke, Herr, dass du uns einlädst. Wir wollen dich loben und preisen, dass wir am Ende gehört haben, das Licht ist stärker als die Finsternis. Das ist schon lange entschieden. Und danke, Herr, dass du uns trägst, dass du uns hältst und dass du bei uns bist.